Abgewehrt. Der Podcast über hybride Bedrohungen, kritische Infrastrukturen und verwundbare Netze.
Hallo, das ist die erste Folge unseres Podcasts Abgewehrt. Heute sprechen wir über mögliche Auswirkungen von Cyberangriffen auf die Gesellschaft und wie vorbereitet wir hierauf sind. Mein Name ist Christian Dörr. Ich begrüße heute zugeschaltet Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst hierfür, Claudia. Hallo.
Hallo, sehr gerne bin ich da.
Claudia, wie ist Deutschland in Bezug auf Cybersicherheit aufgestellt?
Also wir können, glaube ich, durchaus festhalten, dass wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind, vor allem, wenn man es so international mal vergleicht. Also wir haben uns schon durchaus einen Teil unserer Hausaufgaben schon auch gemacht. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, für die Bedrohungslage, in der wir uns befinden, für die Angriffe, die sozusagen in unsere Richtung zeigen, sind wir halt immer noch bei weitem nicht gut genug aufgestellt. Und deswegen ist es gar nicht so sehr immer eine Frage dessen, wie es im Vergleich ist, sondern gut genug für die Situation. Und nee, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen.
Ja, und was sind so deine größten Sorgen? Wo sind die großen Bauchschmerzen?
Also wir haben im Moment nach wie vor als das dringendste Problem, ich sage nicht das größte, aber das dringendste Problem sind nach wie vor Ransomware-Angriffe. Das heißt, irgendjemand dringt da in dein System ein und montagmorgens kommst du dann dahin und stellst fest, du hast nur noch einen blauen Screen oder einen roten oder einen grünen und da steht drauf, bitte so und so viel Bitcoins an das und das Konto überweisen, weil jemand in deine Systeme eingedrungen ist, alles verschlüsselt hat und du an nichts mehr drankommst. Und nur gegen diesen Einwurf kleiner Bitcoin-Münzen kriegst du dann sozusagen die Schlüssel, um das Ganze wieder zu entschlüsseln, sodass du weiterarbeiten kannst. Und seien wir mal ehrlich, das geht manchmal gut, aber auch nicht immer.
Aber warum ist das so, dass Ransomware immer noch das große Problem darstellt?
Weil wir es ganz offensichtlich immer noch nicht schaffen, uns so gut aufzustellen und so gut abzusichern, dass wir Angreifern es wirklich schwer machen, in unsere Systeme reinzukommen. Das lohnt sich immer noch. Wir müssen auch einfach bedenken, die sitzen teilweise ganz, ganz weit weg, Russland und ähnliches, Nordkorea, und die müssen keine Strafverfolgung fürchten. Sie verdienen immer noch eine ganze Menge Geld damit, weil es immer noch genügend Firmen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie dann auch wirklich Lösegeld zahlen. Und es geht halt auch immer noch. Und das müssen wir uns einfach auch klar machen. Wir müssen definitiv die Türen da viel, viel besser zumachen und es Angreifern viel schwerer machen, in unsere Systeme einzudringen.
Also das Problem ist, dass wir viel zu viele Türen in Deutschland offen stehen haben, wo die Eingreifer sehr einfach mit wenig Aufwand durchkommen und es sich lohnt. Gibt es denn Sektoren oder Organisationen, die dir da besonders Sorgen machen, wo wir entsprechend schlecht aufgestellt sind im Vergleich?
Also am meisten Sorgen machen uns immer noch die KMUs. Nicht KMUs, sondern KMUs, also kleine und mittlere Organisationen. Und das betrifft natürlich Unternehmen. So ein Mittelständler, der hat durchaus einiges an IT da auch rumstehen und auch einiges an Systemen, da dann entsprechend abzusichern mit einer vergleichsweise kleinen IT-Mannschaft, da dann ein entsprechendes Augenmerk auf die IT-Sicherheit zu legen, das ist durchaus nicht ganz leicht. Also KMUs, die Unternehmen, aber auch die kleinen Organisationen, wie zum Beispiel Kommunen, das sind ja im Prinzip auch kleine Unternehmen in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Das heißt, da haben wir das gleiche Thema bei öffentlichen Institutionen, Krankenhäuser, Universitäten und die werden ja auch massenhaft angegriffen. Also alles, was sozusagen zu klein ist, um sich eine große Sicherheitsmannschaft leisten zu können. So ein DAX-Unternehmen kriegt das natürlich ganz anders bewältigt. Das sind sozusagen die Sorgenkinder, die uns am meisten Schwierigkeiten machen.
Und wie hilft man diesen Sorgenkindern, hier besser zu werden?
Ich glaube, am Ende des Tages werden wir die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Firmen ein Stück weit noch deutlich besser an die Hand nehmen müssen, wenn wir wirklich einen Effekt erzielen wollen. Also das eine ist natürlich klar, jetzt das große NIS-2-Umsetzungsgesetz, das ja leider in der letzten Legislatur nicht mehr geklappt hat. Da geht es genau darum, dass Firmen und auch Organisationen im Prinzip im Allgemeinen sich deutlich besser um ihre Cybersicherheit kümmern müssen. Aber bloß weil man sagt, ihr müsst jetzt, heißt das ja noch nicht, dass sie es dann können. Das heißt, hier an die Hand nehmen, Starthilfe geben, denen erklären, was sie jetzt tun müssen, da einfach deutlich besser ranführen, ist aus meiner Sicht das Einzige, was da wirklich auf Dauer helfen wird. Und für ganz kleine Unternehmen, also ich sage jetzt mal eine Bäckerei oder ein kleiner Handwerksbetrieb oder ähnliches, lasst uns versuchen, da Angebote zu schaffen, die einfach standardisiert sind. Da, wo IT nicht wirklich ein differenzierender Faktor ist, können wir, glaube ich, viel damit erreichen, dass man dort einfach gute Angebote für die hat. Aber wo es dann wirklich spannend wird, wo wir einfach auch an die Hand nehmen müssen, ist wirklich der Mittelstand aus meiner Sicht.
Jetzt gibt es ja viele Studien, die den Schaden für die deutsche Wirtschaft aufzeichnen. Und da gibt es immer den Bitkom, zum Beispiel 2024 hat er errechnet 179 Milliarden Euro Schaden auf die deutsche Wirtschaft. Das sind 38% des Bundeshaushalts. Warum sind diese Schäden eigentlich so unfassbar groß? Ransomware, ein relativ kleiner Art von Angriff bekannt, überschaubar und trotzdem solche massiven Auswirkungen?
Ja, definitiv ganz massive Auswirkungen. Also jetzt nicht nur Ransomware, sondern wirklich alle Arten von Cybercrime. Einfach deshalb, weil die Schäden, die dadurch entstehen, eben halt nicht nur in dem Moment entstehen. Die stehen auch mittel- und langfristig. Also wenn so eine Firma dann einfach mal, ich sag mal, für ein paar Wochen lahmgelegt ist und einfach nicht vernünftig operieren kann, dann entstehen unglaubliche wirtschaftliche Schäden alleine dadurch. Ganz oft ist das sogar existenzbedrohend. Und dann entstehen nicht nur technische Schäden, sondern Reputationsschäden, die damit reinspielen. Alle Arten von Wiederherstellungskosten, die aber eben halt auch im Zweifelsfall dann wirklich den Geschäftsausfall noch mit beinhalten müssen. Also das ist sehr, sehr vielschichtig, was da alles an Schäden mit reinkommt. Und wie gesagt, es zählt halt auch das kleine Problem bis hin zum großen Ransomware-Angriff komplett mit rein. Und dann kommt da schon so eine Summe zusammen.
Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der Vorbereitung gegen so einen Angriff, sondern auch, was tue ich, wenn ich so einen Angriff gehabt habe. Also Brandschutz auf der einen Seite, aber auch eine Feuerwehr haben, die mir dann hilft, wenn es zu dem Zeitpunkt zu einem Problem kommt.
Unbedingt. Also in der Vorbereitung, gerade wenn man sagt, okay, man geht davon aus, und das muss man, da könnte irgendwann auch mal ein erfolgreicher Angriff sein, dann geht es darum, sich im Vorhinein zu überlegen, was muss ich denn dann alles tun? Also sprich, ich muss Backups haben, ich muss es geübt haben, die auch wieder einzuspielen. Ich muss meine Leute so weit darauf trainiert haben, dass sie wissen, was in so einem Fall zu tun ist. Also solche Sachen spielen eine ganz, ganz große Rolle. So, und wenn es dann wirklich passiert ist, dann brauche ich im Zweifelsfall auch Hilfe. Jemanden, der mir dann auch hilft, im Zweifelsfall mit so einem Angreifer umzugehen oder aber besser noch, der mir hilft, die Systeme wiederherzustellen. Also hier braucht es definitiv Vorbereitung, aber eben halt auch in dem Moment ganz konkrete Hilfe. Glücklicherweise gibt es da auch einiges an guten Dienstleistern. Bei uns auf der Webseite auch eine Liste mit qualifizierten Dienstleistern, auch zertifizierten. Also da findet man einiges an Hilfsangeboten. Und ja, die braucht man normalerweise in so einem Moment.
Ja, und das BSI hat ja dazu auch schon eine Hotline geschaltet, wo Betroffene anrufen können und direkt Hilfe bekommen. Jetzt hat sich aber auch einiges anscheinend geändert in den letzten Jahren. Also früher waren Cyberkriminelle ja vor allem auf das Geld aus. Aber das scheint sich ja irgendwie zu verändern. Was beobachtest du da? Wie verändert sich die Art und die Qualität der Angriffe?
Ja, ich hatte vorhin schon gesagt gehabt, ne, Ransomware-Angriffe sind unser dringendstes Problem, aber vielleicht gar nicht unbedingt unser größtes. Also die Qualität der Angriffe ändert sich total. Also was wir auch mehr und mehr sehen, ist wirklich viel politisch motiviertes. Insbesondere der komplette Bereich der Spionage macht uns da durchaus auch viel Kopfzerbrechen. Traditionsgemäß war das immer so ein Stück weit Industriespionage, das spielt auch weiterhin eine Rolle. Aber wir haben inzwischen halt eben auch einiges an politischer Spionage, was uns da Schwierigkeiten macht und wo wir auch gut aufpassen müssen, gerade auch jetzt wieder jüngst vor der Bundestagswahl, so eine Parteien und Stiftungen, parteinahe Stiftungen, Bundestag etc. pp. Geht. Also das ist nochmal ein Thema. Wie wir immer wissen, ne, zwischen Spionage und Sabotage liegen, wenn es blöd läuft, wirklich zwei Klicks. Wenn man einmal im System drin ist, hat man es auch schnell lahmgelegt. Also potenziell Sabotage in der Zukunft und natürlich jetzt ganz brandaktuell auch wieder vor dem Hintergrund der Bundestagswahl, die ja gerade stattgefunden hat, alles rund um Hacktivismus, DDoS-Attacken. Und das Ziel ist immer das Gleiche. Das Ziel ist immer, den Eindruck zu vermitteln, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Institutionen zu schützen, sondern dass wir dem sozusagen ein Stück weit hilflos und schutzlos ausgeliefert sind und da maximal immer eine Riesen-Story draus zu machen, wie schlecht wir in der Lage sind, hier sozusagen uns zu schützen. Und das stimmt zum einen erstmal gar nicht. Wir sind durchaus in der Lage, uns zu schützen, auch wenn da noch viel getan werden muss. Und zum anderen ist es aber eben halt auch wirklich genau das Narrativ, das da immer verwendet wird. Also inzwischen ist Cybersicherheit, hat inzwischen viel mit politischer Propaganda zu tun. Und das ist schon eigentlich ziemlich irre, wenn man mal kurz drüber nachdenkt.
Das bedeutet aber auch, dass die Qualität, also die Ressourcen, die diese Angreifer haben, auf einem ganz anderen Niveau spielen, wenn auf einmal so eine politische Agenda mitschwingt. Was sehen wir da? Haben die auf einmal ganz viel mehr Techniken, die sonst eher in einer Geheimdienstecke anzusiedeln waren? Oder ändert sich die Art und Weise, wie Organisationen angegriffen werden?
Also zunächst mal müssen wir, glaube ich, echt festhalten, wir stehen da inzwischen durchaus einer gut organisierten und sehr professionellen Angreiferindustrie gegenüber. Die arbeiten sehr arbeitsteilig und sehr modular, gut ineinandergreifend. Die arbeiten gut zusammen. Das ist erstmal eine schlechte Nachricht für uns. So, jetzt sind viele Teile dieser Kette sozusagen, die da arbeitsteilig zusammenarbeitet, aber inzwischen auch wirklich staatlich gestützt, vielleicht sogar staatlich kontrolliert oder gar gesteuert. Das heißt, wir haben hier teilweise in den verschiedenen Angreifergruppen auch wirklich staatliche Fähigkeiten von Nachrichtendiensten etc. pp. Mit drin. Und das trifft dann auf Cybercrime as a Service und das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Kombination, Das heißt, wir haben hier alles von organisiertem Verbrechen bis hin zu staatlich gestützten oder gar angeordneten Aktionen. Und ja, das muss uns durchaus Sorgen machen, denn die Qualität der Angriffe wird damit natürlich nicht schlechter, sondern besser. Und wir müssen im selben Maße in der Verteidigung auch besser werden. Und wie gesagt, da muss noch eine Schippe drauf.
Das heißt, die Angreiferseite ist gut gerüstet und vorbereitet. Haben wir denn in den Organisationen selbst in Deutschland die notwendigen Ressourcen, um dagegen uns zu schützen? Also wir haben eben schon die KMUs erwähnt, wo es sowieso schon generell schwierig ist. Aber wenn dann wirklich ein Geheimdienst mit solchen Methoden Cyberkriminalität verbündet gegen Deutschland ins Feld zieht, wie sieht das denn aus in den Kommunen, in der Bundesregierung, in den großen Konzernen, in der kritischen Infrastruktur? Haben wir da die Ressourcen, die wir brauchen, um da wirklich eine Abwehr so zu montieren?
Also zunächst mal ist die gute Nachricht dann natürlich, dass staatliche Nachrichtendienste aus dem Ausland jetzt nicht versuchen, alle unsere Firmen anzugreifen. Das ist, glaube ich, erstmal die gute Nachricht. Aber wenn man grundsätzlich sagen, die Frage stellt, ob wirklich alle unsere Institutionen da vernünftig geschützt sind, alle kritischen Unternehmen und wirklich zu dem Maße, dass die einem Angriff von der Güte standhalten könnten, dann müssen wir ganz klar sagen, da sind wir heute noch ein ganzes Stückchen von entfernt, da müssen wir auch noch hin, aber das wird auch noch einen ganzen Moment dauern. Das hat nämlich auch nicht nur viel damit zu tun, wie Menschen und Organisationen sich schützen, sondern auch viel damit, welche Produkte sie denn eigentlich einsetzen können. Also es ist ja immer zweischneidig, es ist immer dieses, wie betreibe ich etwas, wie benutze ich etwas, und es ist auf der anderen Seite aber eben halt auch, was habe ich denn eigentlich an Produkten zur Verfügung, mit dem ich denn dann auch wirklich mich sicher aufstellen kann. Also ein kritisches Unternehmen kann jetzt erstmal auch nichts dafür, wenn eine neue Schwachstelle in einem von Ihnen verbauten und verwendeten Router gefunden wird. Dann wird man erstmal schauen müssen, okay, wie kriegt man jetzt diese Schwachstelle da entsprechend auch wieder geschlossen? Das braucht aber auch den Hersteller. Das heißt, das ist eine Realität, mit der wir uns entsprechend auch auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft bei Betreibern ebenso wie bei Herstellern. Das sind ja die beiden großen Gesetzesvorhaben der EU, die da dran sind. Eben halt das NIS-2-Gesetz und das andere ist der sogenannte Cyber Resilience Act, der sich genau mit dieser Herstellerverantwortung beschäftigt. Das ist noch genauso ein offenes Feld, um das wir uns dringend kümmern müssen. Du siehst, die Aufgaben werden nicht kleiner.
In der Tat, in der Tat. Und das Feld wird ja auch größer, denn wir reden ja nicht mehr von Cyber Security, wir reden ja eigentlich von hybriden Bedrohungen mittlerweile, und das wird auch nicht nur auf die technische, sondern wir haben eben gesagt, die menschliche Ebene wird immer wichtiger. Und du hast im Nachgang der Münchner Sicherheitskonferenz davor gewarnt, dass diese Cyberaggression unsere Gesellschaft akut bedroht. Was kann ich mir da konkret vorstellen für die Gesellschaft?
Naja, also für mich eine ganz, ganz spannende Geschichte, die man vielleicht mal immer mal wieder erzählen muss. Es gab kurz vor der Bundestagswahl im Januar irgendwann, gab es den Angriff, war es Januar oder sogar schon Dezember, ich weiß es gar nicht mehr, egal. Auf jeden Fall vor der Bundestagswahl gab es einen Angriff auf das De Statis, auf das Statistische Bundesamt. Und da wurde ein System angeblich gehackt, hat jemand behauptet, er hat Daten abgezogen und was macht es und hat dem Darknet angeboten. Was macht das Ganze brisant? Naja, im Statistischen Bundesamt, die Leiterin ist gleichzeitig übrigens auch die Bundeswahlleiterin. Und ungeachtet dessen, dass da Systeme sauber getrennt sind, hat es dann auch durchaus eine deutsche Zeitung aufgegriffen und hat gesagt, unsere Bundestagswahl wird gerade angegriffen und das ist alles ganz schlimm und ich weiß nicht was. So, wir haben das uns so sehr intensiv angeschaut, auch mit anderen Behörden zusammen da tief reingeschaut, auch mit dem IT-Dienstleister und das alles ordentlich gemacht und mussten dann feststellen, wir finden keine Anzeichen für ein Eindringen, wird auch weiterhin gemonitort, aber lange Rede, kurzer Sinn, da hat jemand einfach behauptet, er hätte sozusagen Daten abgezogen und hätte über diese Zeitungs-Headline hinweg, hat er dann den Effekt erzielt, dass Menschen glauben, die Bundestagswahl sei in Gefahr. Und wenn es, ich sage immer, das war der billigste Cyberangriff aller Zeiten, weil er hat es einfach nur behauptet, wir haben nirgendwo Belege dafür gefunden, dass da irgendwie wirklich was passiert ist, dass es da wirklich einen Angriff gegeben hat, aber er hat es einfach behauptet und hat es damit schon geschafft, Unsicherheit in unserer Bevölkerung darüber zu schüren, ob unsere Wahl denn sauber funktioniert. Und ich glaube, das hat eine Qualität, mit der wir uns wirklich auseinandersetzen müssen, wenn es darum geht, nach welchem Playbook wird hier eigentlich versucht, Verunsicherung innerhalb unserer Gesellschaft zu schüren. Ja, wir haben noch viel zu tun, gar keine Frage, auch im Bereich Cybersicherheit, aber davon sind wir noch ein ganzes Stückchen entfernt und trotzdem wird es immer wieder verwendet, um dieses Narrativ zu nähren, dass wir nicht gut aufgestellt sind. Das geht bis rein in die Systemkritik. Euer System funktioniert nicht, ihr habt es nicht drauf. Und da kann ich nur sagen, doch, haben wir.
Und das reiht sich ja ein in eine ganze Reihe an Desinformationskampagnen, so Doppelgänger-Webseiten, alles, was wir schon beobachtet haben. Wie können wir uns denn da resilient aufstellen als Gesellschaft, dass wir gegenüber solchen Sachen nicht empfänglich sind oder uns nicht in die Irre führen lassen?
Also für mich braucht es gerade, was das Thema Desinformation angeht, zwei Seiten. Also zum einen müssen wir definitiv die Menschen da draußen sensibilisieren, frei nach dem Motto, hey, nicht alles, was ihr da lest, ist wirklich wahr. Und automatisch, in dem Moment, wo man sich viel auf Social Media bewegt, begibt man sich auch in eine Bubble. Und diese Bubble ist nicht immer real. Die ist teilweise konstruiert und darin befängt man, dahin ist man jetzt ein Stück weit gefangen. Und es ist dann an uns zu sagen, auch entsprechend zu sensibilisieren, den Leuten klarzumachen, glaubt nicht jeden Blödsinn, den ihr so lest. Ich sage immer, selber denken macht schlau. Und das gilt auch hier. Das ist mal der eine Punkt, das Menschliche. Sensibilisieren, den Leuten das erklären, immer und immer wieder, auch den Umgang damit lernen. Und das zweite ist für mich ein technisches Thema. Wir müssen dringend lernen, auch technisch zu unterstützen. Wir brauchen Methoden, um Material und Absender zu verifizieren. Da spielt auch das ganze Thema KI mit rein, ne? Deepfakes und ähnliches. Ne? Der Papst im Gucci-Mantel, ich fand immer noch, steht ihm, aber egal. Oder die Frau von Zelensky, die angeblich einen Bugatti mit Hilfsgeldern finanziert, durch Kiew fährt, völliger Quatsch. Aber du kannst halt solche Videos und Fotos etc. wie kannst du heutzutage generieren. Und die sind auch teilweise schon so gut, dass du sie wirklich kaum noch unterscheiden kannst. Also sprich, etwas identifizieren, was ganz offensichtlich fake ist, das bitte technisch. Also durch Wasserzeichentechniken, ähnliches, eine Möglichkeit, gibt bestimmt noch ein paar mehr. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne auch noch, dass wir das signieren, was echt ist. Ich hätte gerne, dass wenn Olaf Scholz oder Friedrich Merz sich vor eine Kamera stellen und da kommt ein Video, dass das danach vom Kanzleramt oder von der Presse signiert ist und ich als Leser dann auch weiß, das ist jetzt ein echtes Video, da steht auch jemand für ein. Das heißt, technische Methoden, um Material und Absender zu verifizieren, ist für mich die andere Seite, die technische Seite, neben der menschlichen Sensibilisierung. Ich glaube, die beiden Seiten, da müssen wir noch deutlich mehr tun.
Cyberangriffe auf einer ganz neuen Qualitätsstufe, hybride Angriffe auf Infrastruktur, jetzt auch in Friedenszeiten, Desinformation. Wodurch hat sich die Situation auf einmal so scheinbar plötzlich in der letzten Zeit verändert? Was ist passiert?
Also wir können, glaube ich, durchaus davon ausgehen, dass sich sehr viel durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verändert hat. Das hat die geopolitische Situation deutlich verschärft für uns als Europäer. Wenn man die Kolleginnen und Kollegen in Südkorea fragt, dann haben die eher ein Thema mit Nordkorea. Wenn man die Kolleginnen und Kollegen irgendwo in Israel fragt, dann sind wir tatsächlich eher im Bereich Iran. Also es hängt, glaube ich, sehr davon ab, wo man selber sich befindet auf diesem Planeten und was sozusagen so die geopolitische Situation ist. Aber ich glaube, wir können definitiv sagen, Cybersicherheit ist heute ein geopolitisches Thema. Und das ist halt etwas, was wir auch fühlen und spüren. Und dazu kommt natürlich jetzt noch die komplette Diskussion um das Verhältnis zwischen Europa und den USA, was es natürlich jetzt gerade auf der digitalen Schiene auch nicht wirklich leichter macht. Also hier ist durchaus noch einiges zu tun und auch an Arbeit für uns.
Das heißt, Cyberangriffe als ein geopolitisches Instrument oder Cybersecurity, um eine geopolitische Agenda durchzusetzen. Jetzt haben wir ja einen gewissen Systemkonflikt und Wolfgang Wien, der Vizepräsident des BNDs, sagte vor einiger Zeit, Russland ist in unseren Netzen, China ist in unseren Netzen. Und vor ein paar Monaten kam heraus, dass chinesische Hacker tief in amerikanischen Telekommunikationsnetzen unterwandert waren und die Telefone hochrangiger Politiker bis ins Weiße Haus abgehört haben, monatelang. Müssen wir mit ähnlichen Infiltrationen der kritischen Netze und Systeme in Deutschland, also von Stromnetzen bis hin zu Unternehmensinfrastruktur in Deutschland auch rechnen?
Also ich glaube, wir müssen in jedem Fall damit rechnen und darauf vorbereitet sein. Also das ist eine Aufgabe, die wir haben, um die wir uns kümmern müssen. Also nicht wir als BSI, sondern wir als Deutschland, wir alle miteinander. Da gehören alle Parteien mit rein, die man braucht, um sowas abzusichern, gegebenenfalls auch zu identifizieren oder gar zu reinigen. Aber tatsächlich müssen wir davon ausgehen, dass es eine entsprechende Dunkelziffer von bereits infiltrierten Systemen auch gibt. Wie hoch die ist, wissen wir nicht genau. Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns auch mehr und mehr auseinandersetzen müssen. Das passt auch zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, Spionage und dann gegebenenfalls auch mit zwei Klicks entfernt die Sabotage. Jemand, der in deinem System sitzt und du merkst es nicht, ist natürlich eine gigantische Gefahr. Und das gilt vor allen Dingen für unsere Kommunikationsnetze, für unsere Energienetze. Das heißt, hier entsprechend zu prüfen, immer wieder zu schauen, auf Eindringlinge sozusagen das Ganze auch zu monitoren, das ist die Aufgabe, ja.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wenn die in all solchen Netzen präsent sind, solche Footholds etabliert haben, was wäre denn so ein Szenario der Sabotage in so einem Kontext eines geopolitischen Konflikts denkbar?
Naja, also was es sind sehr, sehr viele Szenarien, verschiedene Szenarien denkbar. Und zwar von, ich sag mal, stören und wieder mal Unsicherheit schüren, bis hin zu natürlich irgendwo auch größeren Aktionen. Natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir unsere Kommunikationsnetze so absichern, dass wir in jedem Fall immer kommunikationsfähig sind. Natürlich müssen wir uns unsere Elektrizitätswerke beziehungsweise unsere Energienetzwerke so absichern, dass die in jedem Fall in der Lage sind, uns mit Strom zu versorgen. Das gilt übrigens auch für Payment-Systeme. Also natürlich müssen wir unsere Payment-Systeme in Europa so stabil haben, dass wir in der Lage sind, jederzeit entsprechenden Geldverkehr auch zu realisieren. Also diese Verbundrisiken sind erstmal nicht neu. Die gibt es schon lange und das ist auch immer ein Thema, das man sich gesamthaft anschauen muss. Und da ist Cybersicherheit ein Aspekt, ein ganz wichtiger Aspekt, auch einer, bei dem wir dann mithelfen. Dafür ist BSI da. Dafür zählen dann aber auch die jeweiligen Sektorbehörden, die im Zweifelsfall auch ihre Verbundrisiken sehr, sehr gut kennen. Und da ist dann eine entsprechende Kooperation auch notwendig.
Das heißt, im letzten Juli hatten wir ja so einen bedeutsamen globalen Cybervorfall. Ich glaube, da hatte ich das ganze Wochenende mit beschäftigt gehalten. Ganz viele Überstunden sind weltweit in den IT-Abteilungen geschoben worden.
Du meinst den 19. Juli, oder?
Ja, richtig, den 19. Juli, ja, genau. Flüge gingen nicht, Krankenhäuser konnten keine Patienten behandeln, Industrieanlagen nicht produzieren, in Supermärkten konnte ich nicht einkaufen, weil genau diese Payment-Systeme, die du eben erwähnt hast, nicht funktioniert haben. Und das alles wegen so einer Störung von so einer kleinen Sicherheitssoftware. Ist das, worauf wir uns vorbereiten müssen? Ist das dieses Szenario, was im Raum steht, was uns konkret beschäftigen sollte?
Es ist ein Szenario, das uns beschäftigen sollte. Und es hat an dieser Stelle wirklich gezeigt, welche dramatischen Auswirkungen das schon haben kann. Und das war noch nicht mal ein Cyberangriff, sondern das war in der Tat ein Hersteller einer Sicherheitssoftware, der beim Ausrollen eines Updates da nicht genug Sorgfalt hat walten lassen. Muss man ganz klar so sagen, es war gleichzeitig auch ein Betriebssystem, also der Hersteller kennen wir alle, war CrowdStrike, weiß inzwischen jeder, es war das Betriebssystem Windows betroffen. Das Betriebssystem selber war nicht gut genug gegen diese Art von Problem abgesichert, muss man auch ganz klar konstatieren. Und zu guter Letzt, da gehört noch ein Dritter in den Bund, nämlich diejenigen, die das eingesetzt haben. Für wirklich kritische Systeme, also da, wo wirklich Menschenleben beziehungsweise geschäftskritische Thematiken eine Rolle spielen, also zum Beispiel bei einem Flughafen, bei einem Krankenhaus etc. pp., muss ich halt auch entsprechende Einsatzpläne haben für Rechner, die dann vielleicht nicht gleich die ersten sind, die irgendein Update aufgespielt bekommen. Das ist eigentlich auch Best Practice, an der Stelle dafür zu sorgen, dass die dann eben nicht gleich diejenigen sind, die sofort an vorderster Front ausfallen in solchen Szenarien. Und jeder, der mal lange IT gemacht hat, das weiß man, ja. Also den Fehler, den kennen wir schon lange. Findet man bestimmt auch bei uns in irgendwelchen Unterlagen drin, dass man genau das nicht tun soll. Jetzt hat die aber halt auch nicht jeder gelesen. Aber so oder so stellen wir fest, dass einfach an drei Stellen ist was schiefgegangen. Zweimal auf Herstellerseite und einmal auch auf Betreiberseite. Und das sind die Szenarien, die wir auf jeden Fall ausschalten müssen, weil die haben noch nicht mal einen Angreifer mit drin, sondern die hatten hier einen sehr kooperativen Hersteller mit drin, der sofort gesagt hat, wir waren's. Was aus meiner Sicht auch ein Erfolgsfaktor dafür war, dass wir es doch relativ schnell wieder hinbekommen haben, der schnell gesagt hat, das ist der Workaround, so müssen wir es machen, mit dem wir jetzt übrigens auch im Nachgang auch mit Microsoft jetzt ganz, ganz tief reingegangen sind und auch entsprechende Maßnahmen aufgesetzt haben, damit uns das nicht nochmal passiert. Das müssen wir definitiv ausschließen und das lässt sich durch Good Practices auch wirklich ausschließen.
Das heißt, wir haben schon einiges daraus gelernt und hoffen, dass in der Zukunft so nicht wieder passiert. Wäre es ein Angriff gewesen, sagst du, hätten die Auswirkungen erheblich schlimmer sein können und vor allen Dingen die Dauer. Es war ja jetzt innerhalb von wenigen Tagen wieder zu einem Normalzustand, aber das könnte so eine Blaupause sein für so einen Cyberangriff, wie er gesellschaftlich in allen Punkten eigentlich unser Leben beeinträchtigt.
Ja, also das wäre definitiv ein so ein Punkt. Aufgrund dessen kann man sich es relativ gut vorstellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre eben halt nicht so gewesen, dass der Hersteller, der ja um 5 Uhr irgendwas unsere Zeit das Update sozusagen veröffentlicht hat und dann so gegen 8 wurde es dann bei uns wirklich kritisch. Jetzt stellen wir uns mal vor, der hätte nicht sehr schnell das A zurückgerollt und B sofort gesagt, übrigens, wir waren's und so geht's. Also so können wir es beheben, so ist der Workaround, sondern es wäre ein Angreifer gewesen. Der sagt einem natürlich nicht, wo das herkommt. Das heißt, du hast dann hier erstmal eine sehr, sehr lange Analysephase, wo quasi alle im Dreieck springen, feststellen, irgendwas geht nicht, keiner weiß so genau, warum. dann geht natürlich viel auch an Spekulationen los und dann muss man erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen, die Experten draufschauen lassen, bis die dann wirklich verstanden haben, was genau das Problem ist und wie man es behebt und wie man es vor allen Dingen nachhaltig behebt. Da kann schon ein bisschen Zeit ins Land gehen. Die muss man sich dann auch nehmen. Aber dann geht natürlich sehr, sehr schnell auch die Hektik und der Druck los. Also das wäre bei weitem nicht so glimpflich abgegangen wie in diesem Fall, wo man eben halt die Kooperation auch des Herstellers hatte.
Und es waren ja nur einige einzelne Systeme, die betroffen waren in einzelnen Sektoren. Im großen Angriff könnten ja auch die Telekommunikationsnetze nicht funktionabel sein, dass gerade diese Koordination der Beteiligten schwieriger wird und sich dadurch dann natürlich der Vorfall deutlich länger hinzieht. Aber was brauchen wir jetzt konkret, um uns sicherer und resilienter aufzustellen? Das kann passieren, das ist bereits passiert, das war nicht das erste Mal. Auch Krankenhäuser vorher mussten schon ihren Dienst schließen aufgrund von Cyberangriffen. Wie können wir uns als Gesellschaft da besser darauf vorbereiten und sicherer und resilienter machen?
Also ich könnte jetzt die große DIN-A0-Tapete mit 4-Punkt-Schrift rausholen mit Maßnahmen, die man da alle tun müsste. Aber ich glaube, das bringt uns jetzt nicht weiter. Ich glaube, für uns miteinander als Land verstehen, was wir tun müssen und auch nicht mich da sozusagen immer haben, der einem das alles kleinteilig erklärt, sondern wirklich selber mal verstehen. Das Beste, was wir, glaube ich, tun können, ist, wir können uns Szenarien überlegen. Wir können uns wirklich einfach mal überlegen, was passiert denn, wenn unsere Telekommunikationsnetze ein Stück weit beeinträchtigt sind, wenn große Internetknoten nicht mehr gehen oder aber wenn es Fluktuationen in ein paar anderen Verbundthematiken gibt, Wasser, Energie, Geld etc. pp. Also sprich, dass wir wirklich einfach mal anfangen, uns zu überlegen und wirklich einfach mal üben, also diese schönen Tabletop-Exercises, wo man einfach so stückweise anfängt, das mal zu üben und das auch regelmäßig zu tun und dann feststellt, oh, da habe ich noch eine Lücke, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Hier brauche ich vielleicht noch Ersatzstrukturen. Hier muss ich in der Lage sein, irgendwas Verlegefertiges zu haben, was dann schnell auch Notstrukturen aufbaut. Also wir müssen in der Gesamtresilienz an dieser Stelle das Miteinander noch viel, viel, viel mehr üben. Und das hat jetzt etwas weniger damit zu tun, wie jeder seine eigene kleine IT absichert. Die ist auch wichtig, aber wir müssen es gesellschaftlich miteinander erfahren. Ich kann das nicht mal nur predigen. Wenn ich das predige, ist das das eine. Es verhallt aber an vielen Stellen. Es kommt nicht bis ins Bewusstsein. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist es miteinander in Tabletop-Exercises, Szenarien uns überlegen, es einfach mal durchspielen. Und dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, wo wir noch überall was tun müssen. Und dann werden wir das auch tun. Aber dafür sind Anstrengungen und Investitionen notwendig. Das wird es nicht umsonst geben. Wir müssen das aber unbedingt tun. Wir müssen uns als Gesellschaft insgesamt resilienter aufstellen. Der nächste CrowdStrike-Vorfall, der nicht vom Hersteller selber kommt, kommt bestimmt.
Woran hapert es denn dann konkret in der Praxis, dass wir das nicht tun?
Ich glaube nicht, dass alle Menschen schon verstanden haben, in welchem Zustand wir da aktuell sind und welchen Gefahren wir da ausgesetzt sind. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es nach wie vor ein Thema ist, das vor einer großen geopolitischen Lage und verschiedensten Gesprächen, die geführt werden und großen politischen Diskussionen, nicht klar genug im Fokus ist. Es ist nicht genug verstanden. Ich glaube, dass das ein großes Thema ist. Und das gilt für die Wirtschaftsseite, das gilt für die Politikseite, auch für die Wissenschaftsseite. Ich glaube nicht, dass den Menschen schon hundertprozentig bewusst ist, wie groß der Handlungsbedarf eigentlich tatsächlich schon längst ist. Und deswegen ist ja auch mein Vorschlag zu sagen, lass uns mehr üben, lass es uns erfahren, lass es uns fühlbar machen, damit das aus dem Abstrakten reinkommt und in den Köpfen der Menschen auch real wird mit der Frage, okay, habe ich verstanden? Was muss ich jetzt dagegen tun?
Das heißt, ich als einzelner Bürger bin durchaus betroffen von so einer möglichen Cyberkrise, von einem Cyberangriff, Vorfall, sei es intentional oder nicht intentional. Das wird mein eigenes Leben erheblich beeinträchtigen in der Praxis, wenn das wirklich passiert.
Das wird es in jedem Fall. Aber das Thema Cyber beeinflusst dein Leben auch jetzt schon. Das beeinflusst, was auf deinem Handy passiert, wo entsprechend Verwundbarkeiten existieren, wo du dich auch selber drum kümmern musst, das beeinflusst, wie du beeinflusst wirst durch, hatten wir vorhin schon, das ganze Thema soziale Medien etc. pp. Das beeinflusst, wie deine Arbeitsumgebung funktioniert, das beeinflusst, wie im Zweifelsfall deine Universität, dein Krankenhaus, dein Flughafen dir überhaupt zur Verfügung steht. Oder aber es beeinflusst im Zweifelsfall eben halt auch, wenn wir eine ganz große Krise haben, auch wirklich dich und alle deine Mitmenschen auf eine Art und Weise, die dann durchaus auch sehr, sehr weitreichende Folgen haben können.
Ja, weitreichende Folgen, das heißt großer Handlungsbedarf. Aber was kann ich denn konkret als einzelner Bürger tun daran? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich denn einen Beitrag hierzu liefern?
Also meine Bitte ist als allererstes mal, gerade als Privatperson, je weniger wir uns um jede einzelne Person kümmern müssen, je besser ihr euch schon schützt, desto einfacher wird es für uns. Deswegen also an der Stelle schon mal fangen mit was ganz Einfachem an. Schaltet bitte die Updates auf euren Handys ein. Kümmert euch bitte um sichere Passwörter oder besser noch Passkeys, also sprich oder Mehrfaktor-Authentifizierung auf den wichtigen Systemen. Damit kann man als Privatperson schon mal anfangen. Wenn ihr in Unternehmen, in Institutionen, in Behörden, wo auch immer tätig seid, gerne dort für ein entsprechendes Bewusstsein werben und auch selber was dafür tun. Das geht mit so ganz banalen Dingen los, wie wenn ich den Schreibtisch verlasse, eben halt mal den Bildschirm locken. Ne? Steuerung L, ganz einfach. Bildschirm gelockt. Diese Art von Dingen sich anzugewöhnen, auch dort sichere Passwörter zu verwenden, dort mit den Leuten auch in Richtung der Geschäftsführung immer wieder zu sagen, hey, da müssen wir doch was tun. Das kann man auch als Sekretärin tun oder als Sekretär. Diese Art von Dingen, die können wir alle miteinander tun, ohne direkt Einfluss zu haben. Und dann wird es natürlich spannender, in dem Moment, wo man auch in Positionen ist, wo dann entsprechend Ressourcenentscheidungen getroffen werden können. Wir brauchen entsprechende Investitionen in Firmen, in Institutionen, aber eben halt auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, wo große Räder gedreht werden, denn die auch die müssen wir drehen. Also von ganz klein bis ganz groß spielt das auch zusammen.
Da höre ich jetzt Kosten raus, das wird zu manchen Geschäftsführern natürlich deutlich erschrecken. Investitionen, gerade in diesem schwierigen Umfeld, wo soll ich das Geld hernehmen?
Dazu kann ich nur immer wieder sagen, ich verstehe das. Andererseits, es nicht zu tun, ist teurer. Also einmal einen Cyberangriff, einen erfolgreichen, erleiden zu müssen, und der kommt. Es ist eine reine Frage der Zeit. Nicht ob, sondern wann. Der kommt. Ist teurer, als sich jetzt vernünftig vorzubereiten. Und dann kommt immer so dieses, ja, aber es ist ja nur eine Risikoprävention und es sind ja nur Kosten. Nee, es ist nicht. Es ist noch was anderes, wo ich auch immer nur sagen kann, die sind ja gar nicht eingerechnet. Stellen wir uns mal vor, ihr hättet eine IT-Landschaft, es sind nicht nur IT, es sind auch Menschen, aber nehmen wir mal den IT-Teil. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine IT-Landschaft, die irgendwie gut geordnet ist, die sozusagen, wo ihr Komplexität verstanden habt, wo ihr ein vernünftiges Asset-Management habt, wo ihr wisst, was ihr in IT eigentlich besitzt, vielleicht sogar ein Lizenzmanagement habt. All das trägt zur Cybersicherheit bei. Ob das jetzt ein Backup ist oder ein Patching, was auch immer. Eine gut geordnete IT-Landschaft macht euch businesstechnisch deutlich leistungsfähiger. Und das wird, glaube ich, immer übersehen. Da wird immer gedacht, ich investiere es nur in Sicherheit. Nein, ihr investiert es in eine gut organisierte, wohlgeführte IT. Und das wiederum hat auch einen Wert, auch auf der Business-Seite.
Also Cybersicherheit spart eigentlich Geld, indem ich Risiken vermeide und mich besser aufstelle für die Zukunft.
Ganz genau dieses. Also insofern kann man das durchaus sehr, sehr, sehr positiv bewerten. Nicht nur aus der Risikoperspektive, sondern auch aus der Investitionsperspektive.
Jetzt wird ja oft in Deutschland über das Gewirr an Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gestritten. Also es gibt ja Dutzende von Behörden und Dienststellen, die sich mit dem Thema Cybersicherheit in Deutschland zuständig beschäftigen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, ich als Bürger helfe mir selbst, damit in der Cyberkrise die entsprechenden Stellen, die Organisationen dort ihre Arbeit machen. Kommen wir mit dem aktuellen Setup gegen diese neue Bedrohungslage an? Wir haben eben über die verschiedensten Gefahren und neuen Entwicklungen gesprochen. Sind wir da gut aufgestellt?
Also ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen Ordnung machen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Für mich vor allem das Thema, wo wir echt noch mal dran müssen, ist die Bund-Länder-Zusammenarbeit. Das ist noch nicht da, wo wir hin müssen. Also wir haben... Da das zwei Themen, die mir ganz wichtig sind, die wir noch nicht vernünftig aufgestellt haben. Das eine ist das Thema Krisenmanagement. Also für mich mal so das große Beispiel. Stellt euch vor, in Hamburg und in München geht gleichzeitig das Licht aus aufgrund einer Cyberattacke, die vielleicht noch aus einer geopolitischen Spannung kommt. Dann ist für mich ganz klar, dass ab Sekunde Null, weil es Länder, auch länderübergreifend ist, sofort wir miteinander in die Mitigation und in das Incident Management an der Stelle rein müssen und das Krisenmanagement rein müssen, um dafür zu sorgen, dass dann hier sehr schnell auch so eine Krise behoben werden kann. So wirklich ab Sekunde Null. Da können wir nicht noch darüber diskutieren, wer denn jetzt hier zuständig ist. So, das ist für mich ein Teil, der ist nicht gelöst. Das Gleiche gilt für das Thema Lagebild. Und zwar bitte ein mindestens Gesamtdeutschland-Lagebild. Europa machen wir dann als nächstes. Aber zunächst mal ein gesamtdeutsches Lagebild, weil ich auch da immer sage, stellt euch mal vor, ihr habt eine hochfrequente DDoS-Attacke irgendwo in Frankfurt, irgendwo in Berlin, vielleicht noch irgendwo in, keine Ahnung, in Stuttgart. Ja, irgendwelche Banken werden da gerade massiv angegriffen. Dann sollte vielleicht eine Bank in Hamburg davon wissen. Aus dem einfachen Grund, weil die im Zweifelsfall ihre Verteidigung darauf aufbauen muss und wissen muss, ist das hier gerade was Deutschlandweites, ist das was Regionales, ist das was die Banken betrifft. Das müssen die wissen. Heute müsste ich dafür 16 Mal telefonieren, um das rauszufinden. Das kann es nicht sein. Das heißt, hier an der Stelle wirklich dafür sorgen, dass wir dort besseres Lagebild haben in deutschlandweites. Und der letzte Teil, der mir dabei noch wichtig ist, ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen viele Institutionen an die Hand nehmen. So, denen müssen wir Sachen an die Hand geben, mit denen sie auch arbeiten können. Und das machen wir, glaube ich, am besten, wenn wir das Hand in Hand machen. Manchmal gibt es ein Land, das ganz viele Sachen schon gemacht hat, die kann vielleicht ein anderes Land mitverwenden. Vielleicht haben auch wir als Bund schon ein paar Sachen gemacht, die andere mitverwenden können. Die Umsetzung erfolgt regional. Und ich glaube, da müssen wir uns auch entsprechend miteinander so organisieren, dass das gut funktioniert. Also ich glaube, auch da ist noch ganz viel zu tun. Es gibt noch mehr Baustellen, aber das wäre mal so eine, die wäre mir echt wichtig.
Das ist schon mal ein guter Startpunkt, dass wir diese Schätze heben, die wir hier machen können, weil in der Tat, wir müssen erstmal verstehen, wo das Problem ist, um das Problem effektiv beheben zu können. Jetzt überholt sich ja die Lage eigentlich kontinuierlich. Es kommen immer neue Entwicklungen, die uns überraschen, die uns vor neue Herausforderungen stellen. Und eine jüngste Entwicklung ist zum Beispiel, dass die neue US-Regierung das Engagement für und Unterstützung für Europa erheblich reduziert. Und da gab es jetzt vor kurzem die Meldung, dass auch im Cyberraum so ein Richtungswechsel jetzt stattfindet, dass zum Beispiel russisches Hacking nicht mehr aktiv verfolgt wird. Und dann gibt es auch noch solche Punkte, dass der Zugang zu Systemen, Informationen von heute auf morgen auch mal in Frage gestellt werden kann, wie es nicht in Deutschland, sondern in anderen Partnerländern passiert ist. Was bedeutet das eigentlich für die Cybersicherheit Europas?
Das ist eine durchaus spannende Frage, die sich, glaube ich, auch im Laufe der nächsten Wochen, Monate auch nochmal deutlicher abzeichnen wird. Also wir haben traditionsgemäß eine sehr gute Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Partnern, unter anderem auch mit den USA. Und wir werden auch weiterhin mit auf der Arbeitsebene da an vielen Stellen hin und weiter zusammenarbeiten. Zumal vieles von dem, was da passiert, auch ein Stück weit eine wissenschaftliche Natur hat. Also insofern ist mir um die direkte Zusammenarbeit an vielen Stellen da erstmal nicht bange. Nichtsdestotrotz werden wir sicherlich entsprechende Auswirkungen merken. Wir merken es auch an verschiedensten Stellen jetzt schon. Und wir werden zu sehen müssen, wie wir das auch miteinander hier in Europa entsprechend kompensieren können und auch mitigieren können. Ich glaube, da laufen im Moment ganz viele sehr spannende Gespräche bei uns, aber auch bei vielen anderen, bei der Frage, wie wir denn damit jetzt gut umgehen. Ich glaube schon, dass wir da auch noch viel tun können. Ich glaube aber auch, dass die Beziehung durchaus über viele Jahre so gewachsen ist, gerade auf den Arbeitsebenen, dass sie jetzt auch nicht gleich morgen kaputt sein wird. Und insofern bin ich da durchaus jetzt nicht nur pessimistisch.
Das heißt, für das, was wir brauchen, haben wir in Europa ausreichende Alternativen an IT-Produkten und Dienstleistungen, die wir für die Cybersicherheit brauchen?
Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr. Also insofern wäre die Antwort an der Stelle, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich würde sagen, wir fallen nicht komplett auf Null zurück.
Gut. Was wäre denn dein größter Wunsch für die kommenden Monate?
Mein größter Wunsch für die kommenden Monate, gerade auch jetzt für die vielen politischen Gespräche, die gerade anstehen, ist, dass wir das Thema Cybersicherheit bitte, 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 bitte nicht vergessen, sondern auf die Agenda schreiben und auch entsprechend mit Ressourcen hinterlegen. Also auch wir vom BSI, wir wollen helfen, aber wir schaffen auch nicht alles. Und wir brauchen entsprechende Mittel in den Ländern, in den Kommunen, im Bund, um hier auch wirklich loslegen zu können. Und mit loslegen meine ich nicht nur aufschreiben, wie es geht, sondern die Menschen an die Hand nehmen können. Infrastrukturen absichern, ganz aktiv absichern, nicht nur aufschreiben, wie sie aufgebaut sein müssten, sondern da reingehen, das wirklich auch tun. Also ich wünsche mir hier deutlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema, eine entsprechende Ressourcenhinterlegung, die es uns erlaubt, auch aktiv viel mehr zu machen, als wir das heute mit dem, was wir zur Verfügung haben, schon tun können. Ich glaube, wir können viel helfen. Muss auch gar nicht immer alles bei uns sein, darf auch gerne woanders sein, aber der entscheidende Punkt ist, dass wir ins Tun kommen. Dafür brauchen wir es auf der Agenda, dafür brauchen wir die Ressourcen und wir brauchen einen Plan dafür. Wir hätten einen, aber wir nehmen auch jeden anderen und unterstützen den. Hauptsache, wir kommen vorwärts.
Gut, da müssen wir uns drum kümmern, dass wir vorwärts kommen. Einen Plan haben wir, eine Richtung wissen wir und jetzt müssen wir es tun. Vielen herzlichen Dank. Dies war unser Gespräch mit Claudia Plattner über Cyberangriffe und deren möglichen Auswirkungen. Was wir unternehmen müssen, um uns hiergegen besser zu schützen.
Abgewehrt. Der Podcast über hybride Bedrohungen, kritische Infrastrukturen und verwundbare Netze.